Folge Nummer 4 von Immer Sommer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich Julia zu Gast und Julia und ich, wir werden persönlich. Wir werden über Ängste sprechen. Los geht's. Hallo Julia.
Hallo Dennis.
Julia, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du dich auf dieses Abenteuer eingelassen hast, hier mal bei Immer Sommer mit dabei zu sein, weil, also Abenteuer ist jetzt auch schon ein großer Begriff, aber für uns ist das ein besonderes Thema, weil wir irgendwann mal zusammengesessen haben und uns unterhalten haben bei einem guten Kaffee und dann sind wir darauf gekommen, dass wir beide in unserem Leben hier und da mal so mit Ängsten zu tun haben und sind jetzt aber auch beide in Berufen, wo wir mit Menschen zu tun haben, die mit Ängsten zu tun haben. Und dann haben wir geredet und geredet und geredet und habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich mal was für so einen Podcast, weil ich das Thema tatsächlich spannend finde, aus ganz verschiedenen Richtungen. Aber bevor wir starten, machen wir ein bisschen Sommerfeeling. Und zwar habe ich dich gefragt, was dein Lieblingsgetränk ist. Und du hast gesagt, eigentlich Aperol Spritz. Und dann hast du irgendwie eine Woche später gesagt, nee, doch, Weinschorle. Ich habe beides besorgt.
Möchtest du wissen, warum das so ist?
Ja, ich wollte erstmal wissen, wie kam das eigentlich?
Ich war ja die letzten 2 Wochen im Urlaub und dort habe ich angefangen, Aperol Spritz zu trinken. Ich habe das vorher gar nicht, also vielleicht einmal oder so getrunken und habe das in einem Restaurant getrunken und fand das so unfassbar lecker. Yeah. Und dann bin ich in den Laden gegangen und habe mir das selber gekauft und habe mir dann abends einen Aperol Spritz gemacht. Und als du mich gefragt hast, war das dann, oh ja, total, ne? Sommer, Sonne, es ist warm, Aperol Spritz passt. Und dann habe ich nach einer Woche gemerkt, ich kann keinen Aperol Spritz mehr sehen. Das war zu viel. Okay. Und dann habe ich gedacht, nee, eine Weißweinschorle passt eigentlich immer ganz gut.
Okay. Also du kannst jetzt auswählen. Ich habe Weißweinschorle oder Aperol Spritz da. Was ist dir lieber?
Ich nehme die Weißweinschorle. Okay.
Ich habe nämlich was ganz Lustiges irgendwie geschenkt bekommen. Das ist eine fertige Weißweinschorle. Und ich habe gedacht, wir probieren das jetzt mal. Es könnte ganz schlimm sein, könnte aber auch gut sein.
Ach.
Ich schütte das mal ein.
Super.
Julia, erzähl doch mal zu Anfang, wer bist du und was machst du so, was sollten wir zu dir wissen?
Ja, mein Name ist Julia, ich bin 42 Jahre alt, wohne in Wetter, ich bin verheiratet, mittlerweile schon seit 19 Jahren, glaube ich. Mhm. Ich habe 2 10-jährige Mädels zu Hause, Zwillinge. Ich bin Diplom-Sozialpädagogin, ich bin systemische Beraterin. Das ist so das Formale, aber ich bin, glaube ich, noch so viel mehr. Ich bin Wegbegleiterin, ich bin Zuhörerin, ich bin Träumerin und ja, wie gesagt, ganz viel mehr, glaube ich, noch.
Was wir alles auch entdecken können in dieser Folge.
Ja.
Mal schauen. Also erstmal stoßen wir an. Weißweinschorle, Prost, willkommen im Sommer.
Prost. Oh, geht doch.
Ja?
Ist gut.
Ja, ja. Ich war echt auch selber gespannt, aber ich finde es auch ganz gut.
Und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, wer du bist, Sozialpädagogin, da kann man was mit anfangen. Letzte Folge war die Anna, die hat ja auch ein bisschen erzählt, was sie so macht. Mhm. Was hast du denn als Sozialpädagogin gemacht? Und erzähl auch mal, was heißt denn systemische Beraterin? Was ist das denn?
Also als Sozialpädagogin habe ich auch schon in den verschiedensten Bereichen gearbeitet. Und das hat mir bei dem letzten Podcast schon so gut gefallen. Es gibt Menschen, die auch öfter mal wechseln. Und so ist es bei mir auch. Ich habe angefangen, als Sozialpädagogin an einer Schule zu arbeiten. Und dann bin ich relativ schnell in die Familienhilfe gerutscht. Ich habe in der Erwachsenenbildung gearbeitet und ja, meine letzte Stelle war die Arbeit mit psychisch kranken Erwachsenen. Ich habe mich vor 3 Jahren, habe ich die Ausbildung zur systemischen Beraterin angefangen. Das war schon immer so ein Traum von mir. Ich wollte immer irgendwie in die Richtung Beratung, Therapie gehen und in diesem Bereich, das ist ja vielfältig, ein ganz, ganz weites Feld. Und ich bin dann ja in die systemische Beratung gerutscht und das, ich beschreibe das immer gerne als, du musst dir ein Mobile vorstellen. Du arbeitest mit Menschen und ja, eigentlich arbeitest du gar nicht, auch wenn du mit einer Einzelperson arbeitest, gar nicht nur damit, sondern mit dem ganzen System. Das heißt, du ziehst an einem Element und dann bewegt sich ja nicht nur dieses eine Element, sondern das ganze Mobile. Das ist auch oft so eine klassische Beschreibung für die systemische Beratung. Ja, und was man da genau macht, den lade ich herzlich ein, zu mir in die systemische Beratung zu kommen und festzustellen, was da noch alles hintersteckt.
Das stimmt, das muss man irgendwie auch erleben, so, ne?
Genau.
Wir unterhalten uns da auch ganz gerne drüber, weil ich auch tatsächlich die letzten 3 Jahre eine Ausbildung zum transaktionsanalytischen Berater gemacht habe. Und das ist ja sehr spannend, dass die unterschiedlichen Methoden einerseits in ihrer Arbeit auch viel Überschneidung haben und trotzdem wir natürlich auch da oft über sowas reden, wie geht man eigentlich mit Ängsten um, wie was ist der Unterschied nochmal von Beratung und Therapie und Supervision und Coaching, da gibt es so viel und es ist so weit, aber deswegen sind wir eben auf dieses Thema Ängste gekommen und ich will eigentlich gleich zu Beginn der Folge auch nochmal sagen, dass wir, als wir über diese Folge gesprochen haben, uns überlegt haben, dass wir schon Lust haben, über das Thema Ängste zu sprechen, aber nicht mit dem Anspruch, dass das hier eine Therapie ist oder auch eine therapeutische Folge oder sowas sein sollte oder beraterische Folge, sondern wir erzählen von unseren Erfahrungen und das, was wir denken darüber, zum Weiterdenken. Und hoffentlich, dass Leute vielleicht auch irgendwie zuhören und mit uns in die Diskussion kommen. Nach wie vor, letztes Mal hat das richtig gut geklappt, freue ich mich immer, wenn Leute bei Instagram oder bei Facebook vorbeigucken, weil das sind im Moment die Formate, wo man auch nach der Folge dann nochmal reagieren kann.
Ja.
Das so voraus. Aber bei einer guten Weißweinschorle, sag doch nochmal einmal, wenn du jetzt überlegst, das finde ich nämlich so spannend, was magst du an der Arbeit mit Menschen oder Menschen, die in so einem System sind?
Ich mag es grundsätzlich erstmal mit Menschen zu arbeiten. Bevor ich ja Sozialpädagogin geworden bin, habe ich eine relativ klassische kaufmännische Ausbildung gemacht. Mhm. Ich bin gelernte Fremdsprachenassistentin. So, das weiß kaum jemand. Und da habe ich relativ früh entdeckt, das reicht mir nicht, am Computer zu sitzen und einen ganzen Tag irgendwie, also entweder Übersetzungen vorzunehmen oder irgendwelche Zahlen in den Rechner einzuhauen, das war nie meins. Mhm. So. Und die Entscheidung tatsächlich mit Menschen zu arbeiten kam viel, viel, viel später. Also okay. Ich bin einen ganz, ganz langen Weg gegangen. Ich habe auch nicht Sozialpädagogik war nicht mein erstes Studium. Ich habe ganz viele andere Sachen vorher gemacht. Und das gehört zu mir und zu meinem Leben und zu meiner Geschichte und auch zu meinen Ängsten, ganz klar. Mhm. Ich bin aber tatsächlich erst mit 31 oder 30 fertig gewesen mit meinem Studium, weil ich wirklich 10 Jahre die unterschiedlichsten Dinge studiert habe. Ich habe Medizin studiert, ich habe auf Lehramt viele verschiedene Fächer studiert und es war nie so das Richtige dabei. Mhm. Und dann war es die Sozialpädagogik und ja, ich habe einfach gemerkt, ich habe einen Draht zu Menschen, ich kann gut mit Menschen reden. Mein Mann ist immer sehr fasziniert, dass ich es schaffe, innerhalb von kürzester Zeit Informationen aus Menschen herauszukriegen, ohne konkret nachzufragen. Also ich kann mich relativ schnell mit Menschen verbinden und mir macht es Spaß. Ich habe gerne Menschen um mich herum und Menschen zu beraten bedeutet für mich tatsächlich, mich mit Menschen auf den Weg zu begeben, sie zu begleiten und die Arbeit machen meine Klienten. Ich arbeite gar nicht so viel. Mhm. Ich bin da und vielleicht stelle ich auch die ein oder andere richtige Frage, aber in erster Linie arbeitet mein Gegenüber. Und das zu sehen, was da passiert, das ist unheimlich spannend. Und was auch manchmal am Ende rauskommt, ist total spannend. Und oft sind es Dinge, die hätte ich so gar nicht gedacht. Mhm. Aber es ist immer ein Prozess. Und ich finde das nach wie vor spannend. Und ganz, ganz wichtig sind für mich, ich liebe die Lebensgeschichten von Menschen. Und ich habe schon viele verschiedene Lebensgeschichten gehört. Nicht immer nur schön, im Gegenteil. Mhm. Also viele schwierige, heftige Sachen und trotzdem merke ich, wie sehr ich das liebe, mit den Menschen auf dem Weg zu sein.
Ja. Neben Angst was wahrscheinlich auch in deiner Beratung mal Thema ist oder Themen sind. Mhm. Was sind so typische Sachen, wo Leute dann kommen und sagen, ich brauche Hilfe?
Das sind oft ganz normale Sachen. Also das ist nicht so, ich rede gar nicht so sehr von diesem pathologischen, also wirklich krankhafte Angststörung, die Leute darf ich gar nicht behandeln. Mhm. Und also es fällt gar nicht in diesen meinen Aufgabenbereich. Sondern das sind ganz oft alltägliche Dinge. Mhm. Angefangen von Angst vor Arbeitslosigkeit oder Angst vom Partner verlassen zu werden. Guck dir an, in was für einer Zeit wir gerade leben. Viele Menschen, die sagen, ich habe Angst vor Corona, aber nicht vor diesem Virus, sondern davor, dass ich einsam bin und keiner mich besuchen kann. Also relativ in Anführungsstrichen normale Dinge, die du und ich auch kennen. Mhm. Also das sind jetzt tatsächlich keine Ängste, wo ich sagen würde, oh nee, habe ich noch nie was von gehört. Mhm. So, sondern es ist das Leben. Und das ist auch immer so ein bisschen mein Motto. Du kannst ein relativ normales Leben führen ohne Ängste. Und dann haut das Leben manchmal einfach dazwischen. Mhm. Und schon ist auch so eine Angst irgendwie da.
Okay. Das geht auch schon so ein bisschen in die Richtung, die ich habe mir nochmal durchgelesen, wie wird Angst eigentlich definiert und ne, was ist das eigentlich und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich könnte man hier einen Lehrpodcast draus machen, unterschiedliche Koryphäen zitieren oder so. Auf jeden Fall, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie natürlich unterscheiden, unterschiedliche Intensitäten von Angst. Du hast gerade schon gesagt, pathologisch, also krankhafte Angststörungen. Ist vielleicht auch nochmal wichtig, glaube ich, zu wissen, dass Leute, die so wie wir beide beraten, eine klare Grenze haben an so einer Richtung, wie du gerade sagtest, wir dürfen gar nicht therapeutisch arbeiten. Mhm. Das ist ein Unterschied. Das ist, glaube ich, erstmal für Leute gar nicht so wichtig zu wissen, aber es ist wichtig, dass Berater wissen, wo da die Grenze ist. Ja. Und dann, dass man dann gemeinsam weiterguckt, was dran ist. Aber das zeigt auch schon ein bisschen was zu diesem Thema Angst, weil Angst ja tatsächlich in unserem Leben vorkommt, so wie du sagst. Manchmal trifft sie einen und manchmal auch nicht. Und es gibt sie tatsächlich in sehr intensiver Form, in überfordernder Form sozusagen. Mhm. Und es gibt sie aber auch so im Alltäglichen und auch immer in der Geschichte eines Menschen, wenn man seinem Leben zurückguckt. So, ne? Ja. Hast du irgendwie eine Definition, wenn du jetzt einem Klienten oder irgendwie deinen Töchtern erzählst, was ist eigentlich Angst? Kannst du das so aus dem Bauch heraus sagen?
Also Angst ist erstmal grundsätzlich, es ist ein Grundgefühl. Angst hat jeder und kennt auch jeder. Mhm. Und Angst ist oder macht erstmal in mir drin ein unangenehmes Gefühl. Es schützt mich aber auch. Also es ist schon auch eine Art Schutzfunktion hat die Angst dort. Und zwar, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Also wir reden hier nicht vom Säbelzahntiger, der uns jetzt hier noch durch Wetter verfolgt, weil wir unterwegs sind. Diese Angst gibt es so nicht mehr. Man spricht heute auch viel mehr von modernen Ängsten. Das, was ich gerade sagte, Angst, seine Arbeit zu verlieren. Mhm. So. Und dieses unangenehme Gefühl ist immer auch so ein Stück weit Kontrollverlust. Also ich habe das nicht mehr in der Hand. So Angst vor Dunkelheit zum Beispiel, da ist was Ungewisses. Und es ist so ein Gefühl. Es ist einfach so ein Gefühl. Bei mir ist es so in mir drin, es macht Unbehagen. Mhm. Und natürlich, das kennen meine Töchter auch. Und ich sage denen auch ganz klar, von manchen Dingen hat man einfach Angst. Das kann dir auch keiner nehmen. Ja. So, und das ist auch in Ordnung. Und wie gesagt, es kann auch helfen.
Mhm. Ich habe nachgelesen, das fand ich ganz cool. Das Wort Angst kommt aus dem Indogermanischen. Mhm. Und ich fand daran cool, dass das Wort so vom Wort Ursprung bedeutet beengt oder so Enge.
Ja.
Und das ist ja häufig auch etwas, was Leute sogar körperlich spüren. Das ist, also viele Leute sagen ja auch, es ist wie so ein Druck auf der Brust und so, also es beengt sich im Körper auch. Und ich mag tatsächlich, das ist so eins meiner, einer der Dinge, die ich entdeckt habe in den letzten Jahren, dass Angst tatsächlich immer etwas mit einer Enge auch in meinem Leben zu tun hat. Du würdest vielleicht auch sagen, Enge im System, die man irgendwie behandelt. und das sage ich jetzt erstmal so total, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber man hat irgendeine Strategie, damit umzugehen. Ja. Ne? Aber ich fand das auf jeden Fall interessant, dieses Enge, das trifft es für mich auch, ne? Ja. Es ist unbehaglich, es wird enger.
Es schnürt mir die Kehle zu.
Genau, so, da ist unsere Sprache auch so geil eigentlich, ne? Das finde ich auch. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt ja gute und schlechte Ängste. Ich musste auch daran denken, dass Leute ja zum Beispiel, ich kenne ganz viele Leute, die so total gerne Thriller oder Horrorfilme oder sowas gucken. Und das machen sie ja, um Angst zu erzeugen. Ja. Das heißt, es hat ja auch was Verlockendes. Ja. So, ne? Und da eher so ja der Reflex ist, dass es eigentlich schön ist, wenn die Angst dann nachlässt und so. Ne?
Achterbahnfahren zum Beispiel.
Achterbahnfahren,
ne? Also richtig, auch sowas. Ja. Ich mache das gerne. Ich bin total ängstlich vorher. Mhm. Und das ist so eine Form von Lustgewinn auch in dem Moment. Mhm. Ne? Also zu sagen, ich habe zwar Angst, aber es ist ja was Positives, genau.
Ja, genau. Ich setze mich dem aus. Ja. Ist ja auch so. Ich würde never, ever, 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 sag ich jetzt hier einmal, Bungee springen gehen. Da könntet ihr mir 36.000 Gutscheine schicken. Da weiß ich, das brauche
ich nicht. Und ich nehme die alle.
Alright. Ja, was ich noch spannend finde, so ganz grundsätzlich zur Angst, und dann würde mich interessieren, was für dich persönlich Angst so an Erfahrung war, ist so, wie nimmst du Angst in unserer jetzigen Gesellschaft wahr? Weil ich gelesen habe, dass Angst tatsächlich, also eine Angststörung gehört irgendwann mal im Leben zu jedem vierten Deutschen. Das fand ich total krass, so das zu lesen, das wusste ich nicht, aber gibt natürlich dann Leute, die das behandeln lassen, die zu einem Berater oder auf Therapeuten gehen, aber tatsächlich mit Ängsten konfrontiert sind wir alle, aber dass es so, ich sag jetzt mal, heftig wird, dass man merkt, ich komme da jetzt gar nicht so richtig raus oder es entwickelt sich auch zu etwas, was irgendwie regelmäßig kommt oder was auch immer, das erlebt jeder Vierte in Deutschland, das hätte ich nicht gedacht so. Mhm. Wie nimmst du das wahr in unserer Gesellschaft, so Angst?
Also ich weiß, dass es bereits eine Studie zum Thema Corona und Kindern gegeben hat und tatsächlich wohl die Zahlen gestiegen sind, dass Kinder mehr unter Angststörungen und Depressionen leiden. Das fand ich nochmal interessant, weil wir, glaube ich, alle, als im März der Lockdown kam, also oder ich bin da erstmal relativ naiv auch dran gegangen, habe gedacht, naja, ist ja irgendwie auch cool, die Kinder gehen nicht zur Schule. Ich muss dazu sagen, dass ich kurz vorher aufgehört hatte zu arbeiten, aus einfach anderen Gründen, aber die Zeit mit den Kindern jetzt hatte und habe mich so ein bisschen für die Kinder gefreut und traf dann jemanden, eine Frau, die arbeitet in Bochum an der Uni und die sagte, boah, wir können überhaupt noch nicht absehen, was das alles mit unseren Kindern macht, diese ganze Corona-Geschichte, zu Hause zu sein und so. Und dann, auch da habe ich noch gedacht, was soll das denn machen? Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass da die Zahlen gestiegen sind. Mhm. Was Angststörung und auch da tatsächlich wirklich noch mal ganz klar zu sagen, dann ist es eine übersteigerte Angst, eine Angst vor etwas, also das ist, schränkt dich in deinem Alltag so sehr ein, dass du eigentlich handlungsunfähig bist. Mhm. Und das ist natürlich noch mal was anderes als diese Angst, die ja ich schon jetzt auch mitkriege bei Menschen, die sagen, boah, Corona macht mir Angst, weil ich nicht weiß, wo geht das Ganze hin? Ja. Also wo sind wir in einem halben Jahr? Und ich habe das sehr, sehr stark gemerkt. Also diese soziale Isolation war da und ich habe gedacht, mal so eine Zeit lang ist okay, aber das so auf Dauer, also wir sind soziale Wesen, wir sind nicht darauf ausgelegt, dass wir lange so alleine sind oder nur in unseren vier Wänden mit der Familie irgendwie. Und da nehme ich schon wahr, dass Menschen ängstlicher geworden sind. Ja. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt 2 Wochen in Holland. Da denkst du, da ist wenig. Also du musst keinen Mundschutz tragen in den Geschäften. Die achten schon auf 1,5 Meter Abstand. Aber es war so ein bisschen wie, hier gibt's das gar nicht so.
Okay.
Und dann sind wir wiedergekommen und ich habe gedacht, oh, hier kommen wir wieder in so einen anderen Rhythmus. Und ich muss meinen Kindern sagen, im Geschäft tragen wir eine Maske. Und es ist von der Wahrnehmung einfach noch mal so ein bisschen anders. Und ich glaube, wir leben in unsicheren Zeiten, also gefühlt, was die Wahrnehmung angeht, leben wir in sehr unsicheren Zeiten und das macht Angst. Mhm.
Ja, es gibt ja diesen Spruch, Angst ist kein guter Ratgeber.
Ja.
So, ne? Und ich merke immer so, ich hadere mit diesem Spruch, so, weil ich einerseits denke, es ist wahr und andererseits Ja, wird auch mit diesem Spruch so suggeriert, du musst es auf jeden Fall ausklammern aus deinem Leben. So, ne? Mhm. Und das ist ja nicht der Weg, mit Angst umzugehen eigentlich. So, ne? Das heißt, wir reden ja die ganze Zeit erstmal gerade schon davon, dass Angst einfach da ist und dass sie in unterschiedlichen Intensitäten vorkommt und so. Aber gesellschaftlich und auch auf so eine Masse gesehen, ist es halt eben schwierig, auch festzustellen und zu sagen, naja, wo ist Angst tatsächlich eine Art Gefühl, das einfach vorkommt, und wo ist Angst wirklich auch so eine Art Motivation oder sowas, ne? Weil dann würde ich auch schon sagen, das ist natürlich schlecht, wenn die Angst dich antreibt sozusagen, weil das natürlich auch zerstörerische Energien sein können und so weiter. So,
ne? Genau.
Aber ja, du hast erzählt oder du hast mir erzählt sozusagen, dass du aber auch Angst ganz persönlich kennst. Mhm. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit Angst?
Unterschiedlich und in unterschiedlichen Lebensbereichen. Ich glaube, bis vor 5, 6, 7 Jahren war mir gar nicht so sehr bewusst, dass ich unter einer Angst leide, die eine Geschichte hat, sondern diese Angst, die ich habe, habe ich auf meine Kinder übertragen. Mhm. Und das war ganz spannend. Also darüber hatten wir beide uns ja unterhalten. Mhm. Und das war für mich echt so ein bisschen wie so ein Aha-Erlebnis. Ich habe, oder meine Kinder, ich nenne jetzt erstmal nur meine Kinder, haben Angst vor Feuer.
Okay.
Und
also was, Lagerfeuer oder schon Kerzen oder?
Ja, auch Kerzen. Und sind die Kerzen aus, wenn wir das Haus verlassen? Okay. Aber auch Lagerfeuer. Ja. Und mein Mann hat mich irgendwann drauf gebracht und hat gesagt, oh, du hast die Ängste auf die Kinder übertragen. Und ich so, hey, welche Ängste denn? So, ja. Und dann musste ich in mich gehen. Und es ist tatsächlich so, ich habe sehr Angst vor Feuer. Ich habe aber auch Angst vor Gas oder also alles, was unsichtbar ist und giftig, woran man sterben kann. Und das hat tatsächlich bei mir eine Geschichte. Und ich habe die Bedeutung, glaube ich, bis ich eigene Kinder hatte, gar nicht so hochgehangen. Mhm. Und das liegt daran, ich habe, mein Bruder ist gestorben mit 7 Jahren, da war ich 5, an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Okay. Das war an Weihnachten, an Heiligabend. Mein Bruder und ich, wir sollten größere Geschenke bekommen, die meine Eltern aufbauen wollten. Und dann haben sie uns im Grunde zu meiner Oma und zur Großtante gebracht. Und dort ist dieses Unglück passiert. Ich bin 42, ich war 5, also fast tatsächlich 40 Jahre, 37 Jahre. Mhm. Und das war ganz, ganz furchtbar natürlich für unsere Familie. Ein ganz, ganz schlimmes Ereignis. Es war mir aber nie bewusst, dass sich bei mir daraus eine Angst, also wenn ich es ganz genau nehmen würde, ist es eine Form von Todesangst, die sich da auch bei mir entwickelt hat. Man kann an einem unsichtbaren Gas sterben.
Ja.
Man kann ersticken. Mhm. So. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, je älter ich werde, desto schlimmer wird es auch. Ja? Mhm. Ich bin damals, haben meine Eltern mich tatsächlich auch zu einem Kinderpsychologen geschickt. Ich bin dort dann auch therapiert worden, weil ich auch noch so andere Eigenarten irgendwie entwickelt hatte. aber mir hat auch damals keiner so wirklich erklärt, was ist da eigentlich passiert. Das ist erst viel, viel später gekommen, so dass es da einen Zusammenhang gibt mit Feuer. Also zum Beispiel haben wir uns dieses Jahr einen Gasgrill gekauft, und ich halte das fast kaum aus, bei diesen Temperaturen zu wissen, auf unserer Terrasse steht ein Gasgrill. So, das ist für mich schon heftig. Ja. So, ich kann auf den Boden der Tatsachen kommen, das liegt aber tatsächlich, also ich könnte mich völlig darin ergehen und sagen, ich mache diesen Grill niemals an. So. Mhm. Ich habe aber einen Mann, der mich sehr schnell auf den Boden der Tatsachen holt. Ja? Und der hat eine ganz besondere Art, auch damit umzugehen. Also der macht dann manchmal so einen witzigen Spruch, also wirklich in die Richtung, jetzt denk mal kurz realistisch darüber nach, ist das wirklich Gefahr oder steigerst du dich da gerade sehr, sehr hinein?
Macht er das bewusst oder
also
ist er so?
Der ist so, der ist sehr pragmatisch, sehr sachlich, ja, und ich habe das zum Beispiel auch mit Krankheiten. Ja, also ich habe mal geraucht und wenn ich irgendwie ein Zipperlein hatte oder so, habe ich gedacht, das ist bestimmt was ganz Schlimmes. Mhm. So, also wirklich in Richtung, bestimmt hast du Lungenkrebs. Mhm. Und mittlerweile sind wir schon auch so ein eingespieltes Team, dass wenn ich was habe, sagt mein Mann mittlerweile, es kann eigentlich nur Krebs sein. Und dann weiß ich, also es ist für mich echt so dieses Signal, also ich könnte jetzt sagen, oh, ey, nimm mich doch mal ernst, das tut er auch. Aber für mich ist es eigentlich so dieses Zeichen, Julia, jetzt komm mal runter. Vielleicht gehst du erst zum Arzt und lässt dich mal untersuchen und der sagt dir dann, es ist alles gut. So. Aber das ist trotzdem, also ja, es ist schon wichtig, dass ich diese Gefühle zulasse. Und ich habe für mich festgestellt, das, was du nämlich gerade gesagt hast, dieses das Wegdrücken im Grunde, ne? Angst ist kein guter Ratgeber, das stimmt nicht, weil also für mich stimmt es nicht, weil ich merke, es geht mir besser, wenn ich einmal durch diese Angst durchgegangen bin. Also ich muss das auch im Kopf manchmal so durchspielen. Was wäre denn, wenn diese Gasflasche jetzt hier auf der Terrasse explodiert? Und ich glaube und ich weiß es auch, all das, was ich da ja als Angst empfinde, sind Anteile von mir, die da reinspielen. Also sei es jetzt Prägung, ja, sei es meine gesamte Biografie. Und ich habe im Grunde einen Gewinn dadurch, wenn ich einmal durch diese Angst durchgehe und sage, okay, jetzt überleg doch mal, wo kommt diese Angst her? Was ist es? Was steckt dahinter? Und das kann ich nicht, wenn ich das immer wegdrücke. Und auch wenn so ein Spruch von meinem Mann kommt, sagt, es kann eigentlich nur Krebs sein, so, dann ja, kann ich das kurz abhaken, dass ich aus dieser Angstsituation rauskomme und den Grill doch anmache, so, oder vielleicht doch mal wieder zur Vorsorgeuntersuchung gehe. Mich auch gut drin, das wegzuschieben aus Angst. Die könnte mir sagen, du hast Krebs, so. Und dann ist es aber gut, das für mich durchzuspielen. So, also wirklich auch mit bis hin zu, was ist denn, wenn die dir jetzt eine schlechte Diagnose sagt? Was, wie geht's denn dann weiter? So, ne? Und dann ist es nicht für mich nicht damit getan zu sagen, ja, es kann eigentlich nur Krebs sein, sondern dann ist es wichtig zu sagen, ich nehme das für mich ernst.
Ja, und vor allen Dingen, es hört sich so an wie also als du es jetzt gerade sagtest, so, dass dein Mann dann so reagiert. Man denkt erstmal so, boah, das ist aber krass, so, ne? Das ist ja so Konfrontationstherapie. Aber es ist für dich wie so eine Art Impuls, wie umzudenken oder so, ne? Habe ich verstanden. Und dann gehst du aber deinen eigenen Weg, ne? Der Weg ist dann, das ist so ein bisschen mit dem Worst-Case-Szenario zu gehen, oder? Also zu sagen, du malst mal aus, was wäre denn? So. Das heißt, Angst ist alles, was davor ist eigentlich, oder?
Ja.
Das passt ja auch, ich kenne das aus meinem Beruf, dass Leute oder Leuten, denen man etwas Schlimmes erzählen muss, tragischer Unfall ist passiert oder sowas, dass es immer besser ist, ihnen sehr nüchtern, aber trotzdem in aller Deutlichkeit und Klarheit zu sagen, was passiert ist, als sie, als es zu beschönigen oder wie gesagt wegzudrücken oder zu verheimlichen oder so, weil das ist ja so ein bisschen das, Angst findet irgendwie sehr krass ja auch mit Fantasie statt und was der Kopf so macht und so weiter. Ich habe mal jemanden getroffen, der hat gesagt, ich habe halt so eine krasse Fantasie und das ist in Kombination mit meinen Ängsten total ätzend, weil ich einfach ganz viel Potenzial habe, mir auszumalen, was alles passieren wird. Aber Worst-Case-Szenario heißt, du bist dann irgendwie geerdet, hast du gesagt, und da gehst du dann los und sagst, ja genau, was würde denn jetzt passieren?
Sozusagen. Genau. Oder, also ich habe mir schon im Laufe der Jahre auch so, ja, wie so Bewältigungsstrategien angeeignet. Das hat relativ früh bei mir angefangen und ich glaube, damals noch sehr unbewusst. Heute würde ich das viel bewusster machen. Und zwar habe ich immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, zu Schulzeiten und man steht so vor den Sommerferien und denkt sich, yes! 6,5 Wochen Freiheit.
Ja,
so. Genau. Ich habe mich, also das war immer so ein gutes Gefühl. Und ich habe immer gedacht, mir gehört die Welt. So. Und 5 Wochen konnte ich das genießen, dass ich an nichts gedacht habe. Und dann setzte die Angst ein. Die Angst vor, ich schaffe das Schuljahr nicht. Die Angst vor, was ist, wenn ich wiederkomme und meine Freunde haben sich so verändert und sind total doof oder Angst vor Konfrontation mit dem Lehrer, was auch immer. Mhm. Vielmehr war immer so ein Vorderraum, ich schaffe das Schuljahr nicht. Und ich war keine super schlechte Schülerin, ich war keine super gute, ich war so durchschnittlich. Also es war jetzt gar nicht so eine wirklich reale Angst, ich bleibe sitzen oder so. Und auch wenn, wäre das überhaupt nicht schlimm gewesen. Mhm. Und ich kriegte diese Angst und ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich vermute aber auch, dass ich geweint habe. Mhm. Und meine Mutter hat das immer sehr gut aufgefangen und hat gesagt, komm, wir gehen mal eine Runde spazieren. Und dann haben wir das gemacht und ich habe stundenlang geredet, 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 geredet. Und wir sind dann immer in so eine bestimmte Runde hier gegangen und ich bin dann zu Hause angekommen und ich war wie befreit. Mhm. Die Angst war weg. Mhm. Also die war wirklich, es war wirklich weg. Mhm. So. Und es ging mir gut. Okay. Und das habe ich, vielleicht war ich 13, 14, da hat das so angefangen, dass ich für mich entdeckt habe, es tut mir gut, dass ich ein Gegenüber habe. Und meine Mutter hat jetzt nicht irgendwie, die war weder Beraterin noch Therapeutin, die hat weder sehr schlau dahergeredet, die war einfach da. So, und die hat mich reden lassen. Mhm. Und das hat mir total geholfen. Mhm. Und das habe ich heute noch so. Mhm. Ne? Ich habe irgendwann für mich, also ich bin da eine Zeit lang spazieren gegangen, irgendwann habe ich das Laufen für mich entdeckt. Mhm. Und auch da ist es ganz interessant, daran merkt man auch, wie sehr mein Mann mich auch kennt. Wenn der merkt, in mir ist irgendwas nicht ganz rund, dann sagt er, geh mal eine Runde laufen. Und dann ist es wirklich so, dann gehe ich laufen und dann komme ich wieder und es ist wie weg. So.
Das habe ich übrigens auch gelesen, dass tatsächlich Therapeuten damit auch arbeiten, weil Angst tatsächlich irgendwie verarbeitet wird, wenn man Sport macht. Und das hat was, und das ist jetzt sehr interessant, finde ich, mit diesem Angstbegriff in Verbindung, es hat was mit der Muskelkontraktion zu tun. Mhm. Dass man nämlich tatsächlich, das ist ja verrückt, dass man dann nach Jahren merkt, das hängt alles zusammen. Yeah. Ne? Dass wenn du anspannst, sehr doll und wieder loslässt, das ist so wie du übst mit dem Körper, wie das geht. Also, dass du quasi nicht in dieser Enge bleibst, so vom Wort Angst her, sondern dass es halt auch was danach gibt. So, ne? Finde ich tatsächlich auch nochmal total spannend jetzt irgendwie hier in der Vorbereitung.
Ja, und du hast so eine Energie, also wenn diese Angst kommt und es wird was ist es, Adrenalin freigesetzt oder ich glaube, irgendwie der sowas. Puls erhöht sich und du hast eine Energie und eine Kraft, du könntest Bäume, also mir geht das dann so, ich laufe dann wirklich und merke, ja, dafür habe ich jetzt auch die Kraft, die ich vielleicht an anderen Tagen gar nicht so hätte. Mhm. So, und das sind natürlich die körperlichen Sachen, die da in einem drin auch passieren. Und das weiß man auch, ne? Der Puls erhöht sich, die Pupillen werden weit und so in Angstzuständen. Ja, und auch das, dieses, wenn ich dann laufen gehe, ist so ein bisschen wie, ich biete der Angst die Stirn. Ne? Also ich liefere mich dem jetzt nicht aus, sondern ich gehe dagegen an.
Und hast du das schon mal erlebt, dass Angst dich tatsächlich im Gegensatz zu dem, was sonst so als Energie in dir ist, aber tatsächlich auch so lähmt? Also du hast ja gedacht, das gibt's eben auch, dass Angst einen irgendwie so einschränkt, dass man das Gefühl hat, man kann gar nicht handeln oder was auch immer. Mhm. Hast du sowas auch?
Ja, ich habe so Zeiten gehabt. Das ist schon auch in Verbindung mit so, ich würde schon depressive Verstimmung nennen, also keine knackige Depression, aber schon so, dass ich in so eine Abwärtsspirale gekommen bin, dass ich schon wie gelähmt war und nicht handlungsfähig war und zu Hause geblieben bin. Mhm. So, ich kenne das. Mhm. Ich kenne auch die Ursachen auch dafür, also tatsächlich dieses, es hat immer was mit mir zu tun, mit dem, was ich erlebt habe, was meine Geschichte ist. Und das ist, kann ich ganz klar sagen, das ist sehr unschön, wenn man das merkt, dass man diesem Gelähmtsein so ausgesetzt ist. Und dann braucht es entweder Menschen, die dir daraus helfen, weil sonst, wenn du nicht, also wenn das immer weiter abwärts geht, dann wird es, glaube ich, tatsächlich krankhaft. So. Und das habe ich, Gott sei Dank, so nicht erlebt, aber dieses Abwärtsgehen, das kenne ich schon.
Ja, okay. Ja, ich frage auch, weil ich tatsächlich, also ich habe ja am Anfang gesagt, wir beide haben uns darüber unterhalten und ich kann da nicht nur so aus Berufswegen von sprechen, sondern tatsächlich auch in den letzten Jahren hier und da mit so Angstzuständen, habe ich immer gesagt, zu tun gehabt und kenne auch beides. Einerseits so Ängste, die einen tatsächlich mit wahnsinnig viel Energie versorgen. Man ist aufmerksam und so, man hat auf einmal wirklich die Möglichkeit, viel Energie aufzubringen, was immer erklärlich ist, wenn man weiß, Angst soll einen wach machen und ne, ist ja auch irgendwie ein Schutz. Aber auch so, dass ich das Gefühl habe, dass es meinen Fokus so sehr einschränkt. Das habe ich immer als sehr negativ empfunden, dass ich das Gefühl hatte, alles andere, was in meinem Leben passieren soll, ja, also mich kümmern um andere Menschen, Beruf ausüben, mich um mich selber kümmern und solche Sachen, dass das, dass diese Angst so viel Energie schon braucht, dass ich da gemerkt habe, nee, so kann das nicht weitergehen. Und bei mir war es dann eher ein Frust, dass ich gemerkt habe, nee, so bleibt das nicht. So. Und ich mich dann tatsächlich gewandt habe an Freunde und auch Therapeuten, um halt das einfach zu überprüfen und zu gucken, wie weit ist das bei mir eigentlich so. Ne? Ich würde auch sagen, dass ich da glücklicherweise so festgestellt habe, dass ich jetzt nicht irgendwie total festgefahren war, so, aber auch ehrlich gesagt gedacht habe, naja, ich habe da richtig gelernt und das fand ich auch ganz, eine ganz schöne Sache in meinem Leben eigentlich. Ich habe richtig gelernt, die Angst anzunehmen, weil ich wollte sie weghaben, das war so ein Frust, ne? Ja. Und es hat mich ja gelähmt, das war ja auch doof, aber eher so dann nochmal gelernt, naja, jetzt gerade vielleicht in dieser Lebensphase oder mit meiner Geschichte, in meinem System, egal wie ich sagen würde, jetzt gerade ist das da und das bin aber auch ich. So. Mhm. Und das klingt jetzt wahnsinnig philosophisch oder so, aber ich habe tatsächlich zu mir selber gefunden und einfach auch gemerkt, ja genau, das ist auch meins. So, yeah. Ne, da bin ich. Und ich bin aber eher aufgewachsen, ich habe heute, wir nehmen ja hier den Podcast gerade sonntags auf, ich habe heute noch drüber gepredigt, ich bin tatsächlich aufgewachsen mit diesem Gefühl von Angst ist eigentlich was Schlechtes, das muss man wegkriegen, das ist so bei mir total drin gewesen und dafür gibt es ja ganz viele tolle Bibelstellen, ne? So, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein und fürchte dich nicht, sozusagen sagen ja ständig alle Engel zu den Menschen und so, wo ich so gemerkt habe, das sind immer so Botschaften, die haben mich auch überleben lassen. Ich glaube auch, dass das Gottes guter Zuspruch ist, aber ich habe gemerkt, irgendwie muss ich trotzdem durch die Angst durch, ne?
Genau.
Und auch das gibt es als Wahrheiten in Bibel und so. Also ich sage, ich glaube nicht, dass das gegen Glauben spricht. Ich glaube nur, dass ich das tatsächlich eine Zeit lang in meinem Leben falsch angegangen bin. Und jetzt merke, ich habe da richtig was über mich verstanden.
Ja.
Bin richtig gereift daran, weil ich gemerkt habe, ja genau, bei mir gibt es auch Hintergründe, die ich in die Vergangenheit da beleuchten kann und aber auch neue Lebensumstände, wo ich merke, ja, vielleicht ist es auch hier gerade die Angst vor einer neuen Verantwortung oder einer Verantwortung, die man spürt, die man hat und wo man merkt, man fühlt sich dem vielleicht gar nicht gewachsen.
Genau, ja, das kenne ich auch.
Ja. Ja, und wo ich so denke, boah, krass, wirklich. Also ja, und dann letztlich dabei zu kommen, sich also zu lernen, sich selbst zu mögen, sich selbst anzunehmen und in diesen Prozess zu gehen, eine der spannendsten Reisen auch meines Lebens, aber gleichzeitig irgendwie auch für mich wie so ein Augenöffner, dass man so mit Angst umgehen kann.
Ja.
Hätte ich wirklich nicht gedacht.
Ja, und dass Angst sein darf, also dass Angst Raum haben darf. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, ne? Dieses nicht wegdrücken. Also auch, du hast es vorhin schon einmal genannt, Konfrontationstherapie ist ja auch. Also wenn du Angst vorm Fahrstuhlfahren hast, steig trotzdem in den Fahrstuhl, so, ja. Und das, was du gesagt hast, ne, die Bibel ist voll mit hab keine Angst, so. Und da merke ich, habe ich oft schon den größten Klemmer mit gehabt, weil ich habe auch Kinder, die eher erstmal schüchtern und ängstlich sind. Auch, also das ist ja auch so, ne? Es gibt von der Persönlichkeit her Menschen, die sind von Natur aus einfach schon mal ein bisschen ängstlicher. Und ich habe da zwei so Exemplare, plus das, was ich so an meinen Ängsten übertrage, ist da manchmal schon auch doof. Aber die sind auch noch in der Entwicklung, ne? Also die sind gerade mal auf dem Weg, groß zu werden. Und mir ist da einmal aufgegangen, da gab es eine Situation, das hatte auch mit Corona zu tun und die mussten wieder in die Schule. Mhm. Und dann war echt so ein Abend vorher, ja, wir haben schon Angst und wie läuft es morgen ab und müssen wir den Mundschutz die ganze Zeit tragen und so. Und ich merkte so eine Unruhe bei den Kindern, ne? Und wir sprechen dann darüber und ja, mir rutscht auch ganz schnell mal so heraus und du weißt doch, Jesus ist da. Mhm. Und damit ist es aber nicht nur getan. Einmal zu wissen, ja, ich möchte natürlich auch, oder wir versuchen unseren Kindern auch, den christlichen Glauben nahezubringen, so, ne? Aber ich möchte nicht, dass sie, oder dass ihr Verständnis davon ist, ich muss jetzt keine Angst mehr haben, weil Jesus geht ja mit. So, sie wissen darum und trotzdem ist nicht immer alles gut. So, und trotzdem darf auch Angst da sein. Und ich habe dann so für mich überlegt, wie ist das eigentlich? Also wenn ich, also Gott ist für mich immer so, ja, so eine Vaterfigur gewesen. Das hat ganz viel damit, also ne, du kannst verschiedene Begriffe auch für Gott finden oder was Gott für dich ist. Und für mich war es immer, Gott ist wie ein Vater für mich. Hat auch wieder mit meiner Geschichte zu tun, dass ich viele Jahre keinen Kontakt zu meinem eigenen Vater hatte und gemerkt habe, da ist ein Gott im Himmel und der meint es gut mit mir. Und trotzdem hat er mich in meinem Leben selten verschont. Also ich habe vieles mitnehmen können, was man so mitnehmen kann. Also ne, angefangen wirklich mit 5 Jahren, dass mein Bruder gestorben ist. Dann ist kurze Zeit später, ich habe ja noch einen Bruder, der 13 Jahre älter ist als ich, der ist dann kurze Zeit später ausgezogen, da fehlte mir wieder jemand. Dann haben meine Eltern sich getrennt, haben sich scheiden lassen, da fehlte wieder jemand. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, also ist jetzt so eine Schnellfassung, ja. Und wir konnten keine Kinder kriegen. Und ich hatte 3 Fehlgeburten und sowas ist sehr, sehr angstbesetzt übrigens. Also zu wissen, du bist schwanger, aber zu wissen, oh, es ist schwierig und du versuchst zu halten, was zu halten gilt. So. Ja. Und da hat Gott eine ganz zentrale Rolle für mich gespielt, weil ich schon gedacht habe, nimm mir diese Angst, also nimm mir dieses Leid, ich will das nicht mehr, aber nimm mir auch diese Angst. Und der hat mir diese Angst nicht genommen, ja, sondern ich habe dann für mich so eine Erklärung gefunden, weil ich immer auf dieses Gott ist mein Vater, ja, habe ich immer gedacht, ja, wenn ich als Mutter meinen Kindern alles abnehmen würde, dann würde ich die nicht stark fürs Leben machen und dann würde ich die nicht bereit fürs Leben machen.
Wow.
So. Ja. Und ich glaube, und so ist mein Gottesverständnis, der hat mir oft nicht die Angst genommen und das Leid, weil ich da durch musste. Also da sind wir wieder bei diesem da durch. Und weil ich nach solchen Situationen nicht immer gestärkt, aber ich bin gewachsen. So. Und ich bin rausgekommen aus manchen Situationen, habe gedacht im Nachhinein, ach, okay, Gott, so hast du das vielleicht gemeint. Letztendlich weiß ich es natürlich auch nicht. Ja. Aber ich bin nicht mehr so schnell dabei zu sagen, also nimm mal die Bibelstelle, meine allerliebste Bibelstelle, die leider nicht mein Taufvers ist, ist Josua 1, Vers 9. Sei mutig und stark und weißt du es auswendig, Dennis?
Sei mutig und stark.
Hab keine Angst.
Denn ich, nicht.
Genau, denn ich, der Herr, dein Gott,
bin mit, bei dir,
genau, so. Und ich liebe diese Stelle so, weil es da um Angst geht.
Ja.
Und weil ich schon weiß, Gott ist da, aber er nimmt es mir nicht. Also er spricht mir Mut zu, und das durfte ich in meinem Leben auch oft erfahren.
Ja.
Aber er hat mich auch schön dadurch gehen lassen. Und,
ja, ich finde das auch super spannend, weil da steht dann, natürlich steht da auch die Frage hinter, sozusagen, ne, was ist eigentlich Leid in unserem Leben, wenn wir einen Gott haben, der für uns ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, diese Auseinandersetzung mit Bibel, ich mag das, wenn du das erzählst, weil das so, das sind wirklich viele Dinge, wenn du das hörst, das berührt mich. Und gleichzeitig denke ich so, boah, krass, ja, da hast du echt viel getragen, viel erlebt. Und trotzdem dann, als du gerade sagtest so, aber Gott hat mir die Angst nicht genommen, da denkt man so, oh, das ist ja so toll, da kannst du keinen Film draus drehen.
Ja.
So, ne? Aber ich mag das tatsächlich, aber es ist so realistisch. Und ich glaube, das können so viele Leute eigentlich auch so nachvollziehen, weil man immer eher auch Glauben kennenlernt, der einem ja das verspricht, dass man sagt, und jetzt ist alles perfekt und die Botschaft ja eigentlich auch viel mehr sein müsste, nee, das ist es nicht, das wird es auch nicht sein, aber einiges, was wir im Leben erleben, ist da, wir wissen nicht warum, Also warum lässt Gott das zu? Mhm. Wissen wir manchmal nicht, werden wir vielleicht auch bis zum Ende unseres Lebens nicht wissen. Aber wenn man dann zurückguckt, irgendwann, so, dann ist man gereift. Dann hat man da irgendwie was mitgemacht, was daraus gelernt sozusagen. Ja. Vielleicht versteht man manches auch nicht bis zum Lebensende. Mhm. Aber ich glaube, das würde ich auch total unterschreiben. Würde sagen, so manches ist unfassbar krass und auch schlimm, was ich auch im Leben von anderen oder meinem eigenen Leben sehe. Und nach einiger Zeit guckt man in den Rückspiegel und merkt, ach krass, doch, ja, da habe ich aber auch was von gehabt. So.
Ja.
Das ist nicht immer, finde ich, der Trost, den man jemandem so zusprechen kann in der Situation. Ne? Also geh da durch, am Ende wirst du merken, das tut dir auch gut so, das ist doof. So,
ja,
ne?
Genau.
Aber es ist so, ich finde es richtig, in solchen Situationen, wo man selber ist oder auch anderen Leuten dann nicht zu sagen, sozusagen, ja, komm, wir beten mal, dass das schnell weggeht, sondern eher so, ja, das ist jetzt so.
Genau.
Das ist furchtbar schlimm.
Ja.
Und deswegen, also dein Bibelvers, Lieblingsbibelvers ist ein gutes Beispiel, weil es ist ja auch nicht nur dieses, hab keine Angst, das ist kein Befehl von Gott, sondern ich bin bei dir, so, ne? Das sagt er auch noch. Und ich glaube, das ist so die Botschaft, die dazugehört, so dieses, ich gehe mit dir da durch.
Genau.
So, ne?
Also, genau.
Hab keine Angst, denn ich gehe mit dir da durch.
Genau.
Das ist auch das, was ich, also für mich einfach, was sich da so bewahrheitet hat.
Yeah.
Aber in der Situation und wenn dann so ein Angstzustand kommt, es ist einfach super ätzend.
Ja. Yeah.
So.
Und ich habe schon geschrien, ja, in solchen Situationen und habe Gott angeklagt. Ich habe gezweifelt und habe auch manchmal gedacht, Alter, gibt's dich überhaupt? Mm. Das kann doch nicht sein, so, ne? Und dann, und das finde ich tatsächlich auch nochmal wichtig, nämlich nicht nur zu sagen, du musst da jetzt durch, sondern ich wünsche mir dann immer, dass man die genau in dem Moment die richtigen Leute an der Seite hat, sei es der Partner oder eine gute Freundin, die genau das dann nämlich sagt. Entweder einfach zu sagen, ich, ganz ehrlich, ich habe da jetzt auch überhaupt keine Idee, so. Mhm, und mir gefällt immer mehr so diese Frage, weil die Frage, darf ich für dich beten? So, weil auch das kenne ich zu sagen. Ich kann in der Situation nicht beten. Und ich kann, also Gott ist dann nicht mein nächster Freund.
Ja,
so,
ja.
Ne? Und wenn du dann Leute hast, die sagen, ich kann das aber für dich, ich kann dir nicht versprechen, dass das weggeht.
Das finde ich super spannend.
Und das ist so wichtig. Ich finde das total wichtig.
Das kenne ich sogar aus so Angstphasen meines Lebens, wo ich sagen würde, ich würde total recht geben und würde das, sehe das genauso wie du, dass man immer da durch muss, das ist so, ne? Aber wenn es darum geht, irgendwie im Leben stabil zu sein oder vielleicht, wenn man Angst hat, irgendwie zu merken, boah, jetzt gerade, ich brauche Hilfe sozusagen und in der Situation ist jetzt gerade mal nicht irgendwie der Therapeut erreichbar oder was auch immer, so, ja. Dann hat mir das auch echt gut getan zu merken, dass ich, Freunde anrufen konnte und ich habe das dann tatsächlich einfach so gesagt. Ich habe gesagt, sag mir mal eben, dass ich mir keine Sorgen machen muss.
Ja.
Und das kostet so viel Überwindung, weil das, finde ich, ist auch noch ein Punkt, der mit Angst immer zu tun hat. Es ist immer sehr schambesetzt.
Ja.
Also man, ich würde noch nicht mal sagen, dass das per se heutzutage die Jungs sind, obwohl das eine ganze Zeit lang so war, ne? Weil die Jungs müssen ja stark sein, Indianer kennt keinen Schmerz und so, ne? Und ach, das Mädchen ist ja so schüchtern und so. Ich hoffe, das haben wir bald hinter uns gelassen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, heutzutage ist es immer noch so, dass man eben auch durch solche Botschaften wie, ach, davor musst du dich doch nicht fürchten oder so schlimm ist es gar nicht.
Ja.
Oder ne, so, lass mal Angst nicht dein Antreiber sein oder was auch immer so, würde ich sagen, wird auch immer so suggeriert, genau, wenn du Angst hast, das ist eigentlich nicht gut, da könntest du dich für schämen oder solltest du dich vielleicht sogar für schämen. Und deswegen ist es so schwer und es ist so befreiend zu lernen, das war so ein, finde ich, eine ganz spannende Beobachtung aus meiner Beratungsausbildung, dass es da Menschen gab, für die es ein Riesenschritt war, die Gruppe darum zu bitten, sagt mir mal eben, dass ich mir keine Sorgen machen muss.
Ja.
Und das fand ich so cool, weil ich hatte so das Bild davon, ich leihe mir, nur für einen kurzen Moment leihe ich mir quasi von dir, wenn du mein Gegenüber bist in dem Moment, leihe ich mir so eine Art Sicherheit oder Zuspruch oder ein Bauchgefühl, eigentlich wird es wieder gut, so, ne? Weil ich es gerade nicht spüren kann.
Genau.
Das finde ich total super, wie so eine Art, Notfallmaßnahme. Ja. Auch wenn man, das immer wieder und immer wieder und immer wieder macht, in so einer Schleife landen kann, dass man es nie selber probiert. Ja. Deswegen glaube ich, ist immer Weg 1 und der eigentliche Weg, dass man es wirklich durchlebt und dass man auch selber seine Erfahrungen macht und da durchgeht so. Mhm. Aber wenn man da merkt, boah, es geht nicht, dafür ist Freundschaft da, dafür ist Familie da, dafür sind Therapeuten, Berater da. Und wenn man zum Arzt geht und sagt, sagen Sie mir mal eben, dass ich nicht krank bin.
Ja, so, genau.
Und ich finde, das ist eine gute Notfallstrategie.
Ja, total, total.
Ja. Und finde ich auch, ehrlich gesagt, was ganz Schönes beim Menschsein. Mhm. Als wenn man jetzt die Folge hört, habe ich gerade noch gedacht, du müsstest noch einmal sagen, wie gehst denn du jetzt damit um, wenn du die Ängste auf deine Mädels übertragen hast? Also für alle Mamas und Papas, die zuhören. Ja. Was machst du denn jetzt damit?
Ich finde es total doof.
Okay.
Aber, und. Ich finde das doof, so, weil es sind ja gar nicht ihre Ängste, sondern ich habe die übertragen. Das kennt man auch tatsächlich aus der Lerntheorie. Das ist so wie Konditionierung, ne? Mhm. Oder Lernen am Modell. Also wenn meine Kinder sehen, ich renne 5-mal durchs Haus und gucke, ob die Kerzen ausgemacht sind. Natürlich, ob ich die Kerzen ausgemacht habe, natürlich machen die das irgendwann auch. Also das
was ja auch gut ist in manchen Belangen.
Natürlich, ne? Aber das ist normal. Mhm. Ja, also das ist nichts, weil ich jetzt so eine Angst habe an meine Kinder, auch eine furchtbare Angst, sondern das ist einfach so, wie Lernen am Modell so ein bisschen. Wie gehe ich damit um? Ja, ich glaube im Moment, was das Thema Feuer angeht, habe ich noch keinen Umgang, weil ich auch finde, Vorsicht ist geboten. Ich spreche mit denen. Also das ist schon so, und das ist jetzt nicht nur das Thema Feuer, das ist, ne, ist meins. Aber natürlich haben die auch andere Ängste, und da ist es mir wichtig, ihnen zu signalisieren, hey, lass uns sprechen. Mhm. Und wenn wir eine Runde spazieren gehen und du redest dir all das, all die Angst von der Seele. Das habe ich tatsächlich schon gemacht, weil ich es ja so gelernt habe auch. Ja. Und das kann ich jeder Mama und jedem Papa empfehlen, ab einem bestimmten Alter natürlich, wirklich sich mal sein Kind zu nehmen und eine Runde spazieren zu gehen und genau darüber mal zu sprechen. Was macht dir Angst oder wo hast du Sorge? Da ist jetzt nicht, dass es sprudelt, noch nicht. Bei denen sprudelt da noch nicht so viel, aber die können manche Dinge schon sehr, sehr gut benennen. Ja. Und mir ist immer wichtig, dass wir bei uns in der Familie so eine Offenheit haben. Also das, was du gerade gesagt hast, nämlich so eine Stigmatisierung, vielleicht hat der sie nicht alle mit seinen Ängsten, das will ich auf keinen Fall.
Ja.
Ne? Okay. Sondern wirklich zu sagen, wir können hier über alles reden. Und meine Kinder sind schon echt so ein bisschen sozialpädagogisch vielleicht sogar auch angehaucht von mir. So, dann kommt manchmal, Mama, ich will jetzt nicht reden. Aber lass uns doch noch mal kurz überlegen. Ja? Und da muss ich einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, die wollen jetzt wirklich nicht darüber reden. Und die werden auch wieder ihre eigenen Bewältigungsstrategien finden. Sie sollen wissen, wir sind immer da. Und wenn wir es als Eltern nicht sind, wünsche ich mir, dass es andere gibt. Also wir haben das so oft selber erfahren, dass wir junge Leute begleitet haben, die zu Hause vielleicht nicht sprechen konnten, weil die Themen blöd waren oder weil sie wussten, nee, mit meinen Ängsten kann ich nicht zu meinen Eltern kommen.
Ja.
Dann wünsche ich mir, dass sie wirklich Leute finden, denen sie sich anvertrauen können.
Cool. Und es ist ja auch irgendwie, es cool finde ich daran, dass du erstmal gut damit bist, dass das halt einfach passiert ist.
Genau.
Und sie lernen ja von dir und man guckt sich viel ab und man guckt sich eben auch Sachen ab, wo du jetzt sagst, ach Mann, das hat sie sich abgeguckt.
Ja, genau.
Ja, so, das nächste, Julia, wird dich etwas herausfordern, weil wir ans Lagerfeuer gehen. Ich habe kurz überlegt, ob ich in deinem Fall sage, wir gehen und starren auf einen See, aber du hast ja gesagt, du willst dich in deinem Leben deinen Ängsten stellen.
Richtig.
Insofern, ja, im Prinzip baue ich ja jetzt hier kein Feuer auf, aber wir stellen uns vor, das ist tatsächlich eins meiner positiven Assoziationen mit Feuer, dass man irgendwie mit Freunden oder Menschen, die man sehr gerne mag, ums Feuer sitzt und ich starre dann immer. Deshalb Feuer macht mit mir tatsächlich gar nichts Ängstliches, sondern bei mir ist das so, irgendwie macht das was mit mir, dass ich so anfange zu denken und in die Tiefe meiner Seele hineinblicken kann irgendwie. Mhm. Und das soll das Lagerfeuerbekenntnis sein, ganz zum Schluss. Hast du Lust? Können wir uns ans Lagerfeuer
setzen? Ich sitze dann etwas ängstlich dort und hoffe, der Funke springt nicht auf mich drauf.
Vielleicht springt er über.
Genau.
Ja, also, genau. Und zwar geht das so, ich stelle dir 4 Fragen, beziehungsweise habe einfach Aussagen, die du vervollständigst oder weiterführst sozusagen.
Okay.
Und einfach so, was dir intuitiv kommt, ja.
Mhm.
Okay. Ich glaube tief im Herzen an.
Ich glaube tief im Herzen, dass ich durch so manche Tiefen durchgehen muss, um am Ende es gut sein zu lassen.
Cool. Ja, das ist sehr tief. Okay, nächste. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ich glaube, jegliche Gewalt, jegliche Form von Missbrauch von Erwachsenen an Kindern.
Okay, ja. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Ich habe schon lange einen Traum und das ist für mich echt so ein großes Ding, weil ich auch glaube, wahrscheinlich werde ich es nie machen. Ich habe viele Jahre mit Familien aus dem Kontext Hartz IV begleitet und ich habe mir immer gewünscht, dass diese Kinder in den Sommerferien in den Urlaub fahren können, 2 Wochen.
Ja.
Nach Spanien, Italien, ja, die Welt entdecken. Und das ist so mein Herzensprojekt. Ich würde gerne mit Kindern, die sich das nicht leisten können, finanziell 2 Wochen im Jahr Urlaub machen.
Ach,
irgendwo.
Cool. ja, coole Idee. Ja. Okay, und zum Schluss. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Kein Aperol Spritz, ich weiß.
Kein Aperol Spritz, genau. Und ich, wir haben ja irgendwann mal zusammengesessen und da habe ich gesagt, ich wüsste sofort, wen ich sage. Ich sage die Person jetzt nicht oder vielleicht gleich.
Okay. Das geht vor allem nicht, wenn man das so ankündigt.
Genau.
Dann wirst du angeschrieben.
Aber ich gesagt, oh nein, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, ich würde gerne mal mit Dunja Hayali, eine deutsche Journalistin, mit der würde ich einfach mal gern zusammensitzen und reden. Die fasziniert mich unheimlich. Mhm. Die setzt sich ja auch so sehr gegen den fremden Hass ein und das ist alles so, die wirkt sehr stark und sehr
angstfrei.
Angstfrei, ja, tatsächlich, in was für Situationen diese Frau sich begibt, finde ich total krass. Mit der würde ich gerne mal zusammensitzen. Und das, was ich damals gesagt habe, ich stehe da auch noch zu, vielleicht hört es ja, ist die Mira Ungewitter, eine Baptistenpastorin in Wien. Wie heißt es nochmal?
Projektgemeinde.
Und ich finde die total strange. Ich liebe deren Buschen. Die hat ja so einen VW-Bus, den hätte ich gerne.
Yeah.
Und ich glaube, die gehört so zu dieser neuen Form von Feministinnen.
Mhm.
Ich glaube, die ist 10 Jahre jünger als ich und vielleicht ist das mein jüngeres Ich, ich weiß es nicht, aber mit der würde ich auch gerne Kaffee trinken. Und wenn es jetzt schon so ist, würde ich dann Dunja Hayali dazu nehmen und wir 3 Frauen unterhalten
uns einfach mal. Das wäre ein cooles Trio.
Ja,
ich glaube, dass Mira diesen Podcast hört. Insofern Grüße an Mira. Herzliche Einladung, wenn du das nächste Mal in NRW bist. Da ist sie nämlich tatsächlich auch gerne. Ich glaube, da hat sie studiert. Aber dann machen wir das mal klar, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Julia, das war die Folge. Wir sind schon am Ende. Ich wollte dir von Herzen danken, ich danke dir von Herzen so, dass du da warst, dass du so offen und auch so berührend und auch tief erzählt hast von dir und deinen Erfahrungen. Ich glaube, da gehört auch Mut zu und dass du dieses Thema hier mit mir zusammen einmal aufleuchten lässt. Ängste finde ich wirklich, wirklich besonders und dass du mit all deiner Weisheit auch und deiner Erfahrung hier dabei warst. Ich fand das richtig, richtig cool. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
Und ich will nochmal allen Leuten sagen, kommentiert wirklich gerne und sagt uns mal, was ihr denkt. Und für alle Leute, die zuhören und die vielleicht selber mit Ängsten zu tun haben, glaubt nicht den Stimmen, die sagen, dass man sich dafür schämen müsste. Sucht euch Hilfe bei Freunden, bei Familie, bei Beratern und Therapeuten oder Seelsorgern. Denn man muss mit seiner Angst definitiv nicht alleine bleiben. So. Genau. Dann sage ich jetzt mal tschüss, bis dann. Ne?
Tschüss, mach's gut.